Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche und heute wieder mal sehr spekulative Geldanlage. Ganz offensichtlich befinden wir uns in den spekulativen Los Vojos. Denn schon am vergangenen Donnerstag habe ich über eine Spekulation mit einer Aktie gesprochen, die wirklich nicht für jeden etwas ist. Heute gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, denn die Spekulation, über die ich heute spreche, die könnte man auch mit dem Titel Blackbox-Spekulation versehen, aber weil ich sie nicht für gänzlich uninteressant halte, berichte ich euch heute einfach mal sehr gerne davon. Legen wir los. So, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich damals zur Grundschule in Flensburg gegangen bin, da habe ich gedacht, über 50-Jährige, ja, das sind alte Männer mit Hut und wahrscheinlich haben sie auch schon einen Stock. Jetzt bin ich über 50 und muss feststellen, ganz so schlimm ist es noch nicht. Also erinnere ich mich durchaus noch an vergangene Aktionen an der Börse und ich erinnere mich natürlich, wenn es so wenige in einer Aktie beziehungsweise in einem Basiswert wie diesem waren, ob diese Spekulationen erfolgreich ausgegangen sind oder nicht. Und das klingt so ein bisschen wie ein Disclaimer, ist es auch. Ich habe bereits mit CO2-Emissionsrechten, was das ist, das werde ich gleich noch etwas erläutern, habe ich bereits sehr erfolgreich spekuliert, aber mein letzter Trade, so nenne ich es einfach mal, der ist gründlich in die Hose gegangen. Was mich ein klein wenig immer wieder anzieht und weshalb ich diesen Markt nicht gänzlich aus dem Auge verloren habe, ist die Tatsache, dass es sich hier praktisch zu 100%, wo ist das noch der Fall? Vielleicht bei Bitcoin? Nee, eigentlich auch nicht. Da haben wir auch ein paar Fundamentaldaten. Aber in diesem Fall geht es praktisch zu 100% um Charttechnik. Alle anderen Informationen sind nämlich scheinbar verfügbar. Was aber tatsächlich im Hintergrund passiert, das lässt sich kaum bestimmen. Wenn wir also über CO2-Rechte, Achtung, das ist jetzt der fundamentale Teil, wenn wir also darüber sprechen, dann können wir grundsätzlich mal annehmen, in den Phasen, in denen die industrielle Tätigkeit zunimmt, wird auch mehr an diesen Emissionsrechten nachgefragt. Und was man darüber hinaus noch sagen kann, wenn Sie bestimmte Preisgrenzen unterschreiten, dann gibt es eine implizite Knappheit, die eigentlich den Abschwung beenden sollten. Ansonsten erkennen wir aber die Korrelation zu Risikowerten. Und das lässt natürlich den zumindest mal die Vermutung zu, dass hier auch der ein oder andere Spekulant drin ist. Und immer dann, wenn Risiko an der Börse nicht gesucht ist, also in Risk-Off-Perioden, dann sehen wir hier eher schwächere Phasen. Und in anderen Zeiten, also in Risk-On-Perioden, sehen wir eher stärkere Phasen und dementsprechend auch stärkere Preise beziehungsweise einen stärkeren Preis. Es gibt den Emissionshandel zwar in verschiedenen Ländern, aber ich spreche hier vom europäischen Emissionshandel. Das müssen nicht nur europäische Unternehmen sein, aber es gilt für all diejenigen, die auf europäischem Boden produzieren. Können also auch Ausländer sein, ausländische Unternehmen. Soweit dazu. Und ich weise nochmal darauf hin, beim letzten Mal ist das Ganze trotz einer charttechnisch ganz interessanten Ausgangssituation in die Hose gegangen. Ich möchte jetzt, bevor ich darüber spreche, wie ich das Ganze umsetze, ist relativ simpel. Wen ich jetzt noch nicht verloren habe, nach 3 Minuten 30, weil es CO2-Rechte, ach come on, ja, also dann kaufe ich mir lieber irgendeinen Altcoin oder sonst irgendwas. Also, wer noch dabei ist, für den führe ich diese Folge jetzt vor. Und wer jetzt noch dabei ist, der hört sich wahrscheinlich auch gerne solche Dinge an. Solche Sachen fallen mir übrigens spontan ein. Wer jetzt sagt, kommt jetzt ein Upsell, richtig, aber ist nicht so, dass ich vorher drüber nachgedacht hätte. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts es gibt, die über Einzelaktien sprechen, über Spekulation, ja, über CO2-Emissionsrechte. Vielleicht gar nicht so viele. Insofern, wenn ihr mich in meiner Arbeit hier unterstützen möchte. Wie sagt der Florian Homm immer, pro bono, also quasi für lau, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder Sterne da lasst, positive Bemerkungen, himmelhoch jauchzen, was euch eben so einfällt. Hauptsache positiv. So, und jetzt möchte ich verweisen zuerst einmal, und das ist nicht uninteressant, also wirklich, es gibt ja so Links, die man drunter stellt, wo derjenige, der sie dann da hingepackt hat, der suggeriert schon, ah, so richtig spannend ist das nicht, aber ich möchte hier den Anschein erwecken, als hätte ich mir das alles durchgelesen. Also das klingt irgendwie schlau, dann diesen Link da drunter zu packen. Der Link ist tatsächlich ganz interessant. Obwohl er von einem Umweltamt ist, also dem Umweltbundesamt, DEHST. So kürzt man was ab? Deutsche Emissionshandelsstelle. Und dehst.de, das ist auch der Link Emissionshandel verstehen, den ich hier drunter gepackt habe. Und ich möchte doch wärmstens empfehlen, wenn man überhaupt auf die Idee kommt, so etwas zu machen, sich vielleicht mal durchzulesen, wie so etwas funktioniert. Es kann ja sein, dass ihr dann draufschaut und sagt, nee, das ist, nach der Herangehensweise, nach der Methodik, warum sollte der Preis denn langfristig eigentlich steigen? Und die Frage darf man ja stellen, aus meiner Sicht ergibt sich die eigentlich nicht. Das heißt, langfristig müsste eigentlich, das ist ja der Sinn der Sache, dass immer mehr Knappheit entsteht, müsste der Preis steigen, aber wen interessiert schon langfristig bei einer Spekulation? Da kann man ja trotzdem völlig verkehrt liegen. Also, im Rahmen des Fit for 55-Paket, es geht um die europäischen Bestrebungen, eine CO2-Neutralität herzustellen.
The EU aims to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. That means no more carbon should be admitted into the atmosphere than what's absorbed, for example, by forests. As a first step on this journey, EU leaders have pledged to cut emissions by 55% by 2030.
In diesem Rahmen wurde diese deutsche Emissionshandelsstelle auch gegründet, glaube ich. Ich kann euch gar nicht sagen, wann es diese Untereinheit, wie nennt man das überhaupt? Da seht ihr mal, wie schwach ich in Verwaltung bin. Also das ist jedenfalls unter dem Dach des Bundesumweltamtes. Lest es euch gerne mal durch. Es geht um den nationalen Emissionshandel, den zu verstehen. Und das ist auch in Videoform. Ist ganz gut gemacht, finde ich. So, das also. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Problem. Wenn man das einigermaßen versteht, diesen Emissionshandel, so kompliziert ist es nicht. Sonst wäre es ja einer der Links gewesen, wo ich selbst schon nach dem ersten Absatz gesagt habe, das muss dann reichen, um bei Wer wird Millionär die richtige Antwort zu geben. Auf den Rest habe ich keine Lust. So kompliziert ist es nicht. Aber selbst wenn man das versteht, handelt man immer noch eine Blackbox. Denn wir kennen die Teilnehmer natürlich nicht. Anders als in anderen Industrien bzw. Sektoren, sind die Unternehmen ja nicht verpflichtet, uns darüber Auskunft zu geben, wann sie diese Emissionsrechte handeln und wann nicht. Ob das automatisiert passiert oder ob sie letztlich ihre Produktionsziele ausgeben und dann sich entscheiden, Emissionsrechte zu kaufen oder man kann sie auch verkaufen, das müssen sie uns alles nicht sagen. Und deswegen ist es auch eine Blackbox. Und deswegen ist es am Ende des Tages Charttechnik. Auf die schauen wir natürlich, aber kurz nochmal eine kleine, kurze Zusammenfassung für diejenigen, die sagen, ja, Link ist ja gut und schön, aber ich höre ja extra einen Podcast, damit mir das jemand vorher erklärt. Das soll ja eine Zeitersparnis sein. Aber bitteschön, bei jemandem, der sowieso schon ziemlich viele Worte loswerden muss in jeder Ausgabe, kann man das ja wohl erwarten. Recht so. Der Kohlenstoffhandel, auch bekannt als Emissionshandel oder Kohlenstoffkredite, ist ein marktbasiertes Instrument zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Es handelt sich um einen Mechanismus, der entwickelt wurde, um den Klimawandel zu bekämpfen, indem ein Preis auf Kohlenstoffemissionen, also CO2-Emissionen, gesetzt wird. Das Grundprinzip des Kohlenstoffhandels besteht darin, einen finanziellen Anreiz für Unternehmen und Industrien zu schaffen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Dies funktioniert durch die Festlegung einer Obergrenze für die insgesamt erlaubten Emissionen innerhalb einer bestimmten Region oder Branche. Diese Obergrenze wird in einzelne Zuteilungen oder Genehmigungen aufgeteilt, wobei jede Genehmigung das Recht repräsentiert, eine bestimmte Menge an Treibhausgasen auszustoßen, typischerweise gemessen in metrischen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent, CO2 E. Unternehmen, die weniger Emissionen ausstoßen, als ihnen zugewiesen wurden, können ihre überschüssigen Zuteilungen als handelbare Kohlenstoffkredite an andere Unternehmen verkaufen, die ihre Zuteilung überschreiten. Dies schafft einen Markt für Kohlenstoffkredite, bei dem der Preis durch Angebot und Nachfrage nach Emissionsrechten bestimmt wird. Das übergeordnete Ziel des Kohlenstoffhandels ist es, klar, Emissionsreduktionen auf die kostengünstigste Weise zu fördern, da Unternehmen mit geringen Emissionen ihre überschüssigen Zuteilungen an solche verkaufen können, die mehr benötigen. Dadurch wird eine finanzielle Abschreckung für Aktivitäten mit hohen Kohlenstoffemissionen geschaffen und gleichzeitig Investitionen in saubere Technologien und Praktiken gefördert werden. So, dazu muss man sagen, dass dieser Kohlenstoffhandelsmarkt, der findet auf regionaler Ebene, auf nationaler und auf internationaler Ebene statt. Und das ist meines Erachtens einer der Schwachpunkte. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ich glaube, dass die grundsätzliche Idee, einen Anreiz zu schaffen, der dann finanzieller Natur ist, richtig ist. Weil ein Unternehmen, das ist immer wieder die ganz große Diskussion, die ich teilweise auch früher ich habe sie auch mit meinen Kindern geführt, weil natürlich die Vorstellung ist, wenn man doch weiß, und die meisten Leute, die ich kenne, sind davon überzeugt, dass es Sinn macht, Emissionen zu reduzieren. Das hat ja nicht nur mit CO2 zu tun, sondern auch mit schlicht und einfach mit Umwelt. Also als ich meine Großeltern damals im Ruhrpott, sie sind beide verstorben, sonst würden sie sich beschweren, das ist nicht Ruhrpott, sondern das war Bergisch Land. Aber gut, man musste aus dem Bergisch Land nicht weit fahren und dann den Ruhrpott konnte man schon sehen und man konnte ihn damals riechen. Was das für Schwefelemissionen waren, also jede Art von Emission ist nicht nur CO2-relevant, sondern auch umweltrelevant. Wälder, Flüsse und so weiter. Und da muss man erfreulicherweise ja wohl, denke ich mir, überhaupt keine Diskussion darum führen. Mit 95% der Menschen auch über die andere Geschichte nicht, aber ich bin ja ein inkludierender Podcast, insofern sind alle herzlich willkommen, auch die, die Fragezeichen an wissenschaftliche Erkenntnisse machen und streng genommen darf man ja an wissenschaftliche Erkenntnisse immer Fragezeichen dran machen, denn den Beweis werden wir natürlich erst in 10, 20, 30 oder 100 Jahren antreten können. Geschenkt. Was ist der Ausgangspunkt, der Chart? Und den habe ich hier gerade vor mir. Ihr könnt ihn euch je nachdem, also man kann einfach CO2-Emissionspreis, kann man das so eingeben. Also ich benutze hier gerade eine Chart-Software, da sehe ich den Future und der hat das Kürzel ECF1 Ausrufezeichen. Aber lass mich mal CO2-Emissionsrechte handeln, kriegt man glaube ich auch einen ganz normalen Kurs. Den kann man sich CO2-Zertifikate handeln, muss man, glaube ich, bei Google eingeben. Zertifikatepreis, lass mich mal gucken. Ja, dann findet ihr sofort beim Anbieter oben CO2-Emissionsrechte in Euro. Und der wird auf Euro-Basis, beziehungsweise auf US-Dollar-Basis, ja, gehandelt. 72,07, während ich jetzt gerade darüber spreche. Und wenn man, so wie ich, vor einigen Monaten schon mal diese Spekulation umgesetzt hat, dann wurde man ausgestoppt. Wirklich wunderbar war der Anstieg im Jahr 2021 und da gab es nochmal einen sehr schönen Anstieg im Jahr 2022. Das hat wirklich ganz gut funktioniert. Nur mal zur Einordnung, wir waren 2020 im Tief unter, wo ist das Tief? Wir waren bei 14 US-Dollar, März 2020. Ja, was ist im März 2020 nicht gefallen? Also vor Corona-Crash waren wir bei 23 Dollar und dann zwischendurch mal 10 Dollar tiefer. Im Top, gerade mal anderthalb Jahre später, waren wir bei 99 Dollar. Also da ist durchaus Musik drin und Volatilität. Wenn wir uns das jetzt sehen, eine Korrektur, die lange schon anhält. Das letzte Mal haben wir es top getestet im Februar 2023, rund 100 US-Dollar und waren dann im Tief 50% tiefer, 51 US-Dollar. Seitdem hat sich der Kurs wieder erholt und das, was wir jetzt gerade sehen, wie gesagt, bei rund 72 US-Dollar, das ist konstruktiv. Achtung! Jeder, der hier zuhört, weiß es, oder wenn es ein neuer Hörer ist, das ist jetzt der wichtigste Punkt überhaupt. Was braucht jede Spekulation? Trommelwirbel? Einen Stopp. Denn wenn wir wieder erwarten, eine schwere Rezession sähen, und es wäre dann fast egal, wo die Rezession stattfände, also in den USA oder in China oder in Europa, ja, die Märkte sind schon noch so globalisiert, dass dann allgemein die Lage sicherlich keine positive wäre. Wenn wir das also sähen, dann dürfte man davon ausgehen, dass nach der Logik weniger industrielle Aktivität, weniger Emissionsrechtehandel, dass der Preis fällt. Ganz einfach. Und wer davon überzeugt ist, der braucht auch überhaupt nicht drüber nachzudenken. Wenn wir das jetzt rein von der Charttechnik ableiten, dann möchte ich euch gerne meinen persönlichen Stop mitgeben. Der liegt ziemlich genau bei $60. Ja, das ist jetzt keine besondere charttechnische Marke. Ich möchte gar nicht zu lange über Retracements und so weiter reinsprechen. Ich habe das diskutieren. Aber es ist von der letzten Anstiegssequenz das 61,8er Retracement. Und warum verwende ich das hier? Nicht, weil ich das immer mache, sondern natürlich, weil ich Charts in vergangenen ähnlichen Marktphasen mir ansehe und dann schaue, wo wäre denn hier ein Stop sinnvoll gewesen. Bei einer, ich weiß nicht, wie oft ich dieses langweilige Beispiel schon gewählt habe, wenn ich jetzt eine Spekulation in Coca-Cola eingehen würde, dann bräuchte ich logischerweise, um eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, nicht ausgestoppt zu werden bei einer x-beliebigen Marktbewegung, dann bräuchte ich vielleicht einen Stop, der 10% entfernt ist. Bei einer Nvidia brauchte ich jetzt einen Stop von 40%, um nicht ausgestoppt zu werden. Sprich, die Volatilität, die Schwankungsbreite dieses Basiswertes selber ist auch entscheidend. So, wenn ich in irgendeinen vielleicht nicht, aber sucht euch einen Altcoin, also einen aus der Liste ab Nummer 6 oder 7, was die Größe angeht. Schaut euch mal da an, in so einer Trendbewegung, wie innerhalb eines Trends dennoch immer wieder Korrekturen vorkommen. 30-40%. Das wird, wenn ich Gold kaufe, vielleicht etwa ein Viertel sein. Also, dass die großen Bewegungen, die Korrekturen innerhalb eines Trends, vielleicht so 10% betragen. Immer darauf schauen, wie volatil ist der Basiswert selber. Und das ist es auch. Ich möchte gar nicht mehr dranhängen, weil alles andere würde sich anhören wie eine Kaufempfehlung. Es ist für mich eine Mini-Position und es ist vor allen Dingen das Schlimmste, was man machen kann. Es ist eigentlich eine Rechthaberposition. Ich wollte mich aus diesem Markt fernhalten. Warum? Es ist ein politischer Markt, es ist eine Blackbox. Ich kann überhaupt keine Fundamentaldaten prüfen. Also eigentlich alles, um das nicht zu machen. Sind alle Voraussetzungen gegeben. Also macht das nicht. Das ist hier wie Los Vojos del Speculatius. Oh Gott, also ihr wisst, was ich meine. Das ist überflüssig. Das ist für Kapital, wo man sagt, das musste eh weg. Ich wollte eh noch ins Casino oder ich kaufe mir, wie die Leute, herrlich, ich liebe diese. Und ich kann das nachvollziehen, ja. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, ich habe so eine Lotto-App und die sagt mir Bescheid, wenn der Jackpot über 30 Millionen ist, dann bin ich dabei. Na klar, weil natürlich der Gewinn eines Jackpots in Höhe von 7 Millionen vertane Zeit wäre. Also macht man so einen Reminder, ab 30 Millionen bin ich mit dabei. Also wer so tickt, der kann natürlich auch zwischendurch einfach mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hiermit Erfolg hat, ist zumindest höher als im Lotto zu gewinnen. So viel kann ich schon mal sagen. Der Ertrag ist allerdings auch geringer. Also insofern, was dann mehr Sinn macht, müsst ihr entscheiden. Ich hoffe, ich habe es so entschärft wie möglich dargestellt. Und wie kann man das Ganze umsetzen? Wer nicht weiß, wie man so ein solches Zertifikat findet, also wie man in eine entsprechende Suchmaschine einen Basiswert eingibt und sich dann entsprechende Zertifikate, die gibt es beinahe ohne Hebel, die gibt es auch mit ganz beträchtlichem Hebel. Wer das nicht weiß, der sollte, ist nicht böse gemeint. Ich werde sicherlich auch mal darüber sprechen, um hier ja so eine kleine Schulung zu geben, aber der sollte sowas auch auf keinen Fall umsetzen. Und nochmal, dann verpasst er nicht. Das Leben wird nicht schlimmer dadurch. Der Lieblingsverein wird deshalb nicht weh. Es ist nicht unwahrscheinlicher, dass er deutscher Meister wird. Und der HSV wird nicht aufsteigen, auch nicht, wenn dieser Trade aufgeht. Das Leben geht weiter. Aber für diejenigen, die sagen, ja, okay, ich weiß das, ich weiß auch, wie man Stop setzt und ich weiß insbesondere, wie man seine Positionsgröße berechnet, für die ist das. $60 ist mein Stop. Einstieg ist auf aktuellem Niveau in etwa erfolgt. Und womit dann wohl auch der letzte Disclaimer klar ist, ich bin hier investiert, bitte nicht nachmachen. Das war's. Wir hören uns nächste Woche mal ein bisschen, nächsten Donnerstag. Vielleicht ja ein bisschen weniger spekulativ, aber es sind halt auch Los Vojos, kann man nichts machen. Also, weiter geht's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.